X+. Willkommen zu X+, am Mikrofon Janina Lapard. Der Verein Intim im Gundeli ist 30 Jahre alt geworden. Schon seit 30 Jahren setzt sich Intim ein, Brückenangebot für Jugendliche ohne Lehrstelle zu schaffen. Auf dem Weg von der Schule in die Berufsausbildung werden die Jugendlichen als Peer Educators ausgebildet und leiten dann Workshops für rund 1'000 SchülerInnen pro Jahr, ohne dass erwachsene Fachpersonen dabei sind. Der Austausch auf Augenhöhe sensibilisiert für sexuelle Gesundheit, fördert einen kritischen Medienumgang und unterstützt gleichzeitig die berufliche Integration der Peers. Später mehr dazu in dieser Sendung, wo wir Ausschnitte von den Präsentationen der Jugendlichen hören, zudem eine Intim-Mitarbeiterin und einen ehemaligen Teilnehmer Auskunft geben und im Anschluss ein bisschen ausführliches Gespräch über die Hintergründe von Intim. Aber jetzt schnell zum Namen Intim, geschrieben mit EA wie Teamarbeit. Es tönt ja mündlich wie Intim, wie Intimität. Der Geschäftsführer Hannes Bach.
Ja, das ist immer wieder ein Zungenbrecher, das Thema. Wir sind das Intim-Team und wir sind hier im Intim. Ja, ich finde es sehr treffend, weil wir behandeln wirklich die intimen Themen. Da sind wir noch an sehr, sehr persönlichen Aspekt dran und das machen wir vom Team mit den Teilnehmenden und sie dann mit den Jugendgruppen und Schulklassen. Also es ist ein Wortwitz, was so entstanden ist. Und lustigerweise, wenn ich herausgefunden habe, jetzt auch im Vorfeld vom Jubiläum, es hat damals in den 90er Jahren in Berlin ein Projekt gegeben, wo Intim geheissen hat auch. Und das ist wie so... Jemand von hier hat wie das mitgekriegt von diesem Gläser oder so. Und das war so der Ursprungsgedanke.
Es ist abgekupfert worden von Berlin.
Aber hat dann Berlin um Längen überdauert. Also so, das gibt es in Berlin schon lange nicht mehr. Und dort in Basel ist es seit 30 Jahren am Laufen.
Wir sind an der Jubiläumsfeier, wo der Mustafa Adici, der Basler Regierungsrat, geredet hat. Dann auch der Geschäftsführer von Intim, der Hannes Bär, und der Stefan Heiber vom Vereinsvorstand.
Vor 30 Jahren schrieben wir noch das letzte Jahrhundert. Das war 1996. Wer heute ein Angebot von Intim nutzt, war damals noch nicht auf der Welt. Intim ist für junge Menschen da, für Menschen, die noch viel vor sich haben. Menschen mit Plänen und Hoffnungen. Menschen, die beruflich weiterkommen wollen. Vielleicht ist der Weg noch nicht klar, das Ziel im Nebel. Das spielt keine Rolle. Denn das Schöne an unserem Bildungssystem ist, dass es durchlässig ist. Man kann sich immer wieder neu orientieren. Ich selber habe mich in meinem Berufsleben auch einige Male neu orientiert. Meine Damen und Herren, man kann eine Karriere nicht planen, weder im Beruf noch in der Politik. Es gibt größere Zusammenhänge, die man nicht beeinflussen kann. Und doch ist nicht alles Zufall. Lebenswege haben oft auch mit einer Haltung zu tun. Meiner Meinung nach geht es im Kern darum, nicht aufzugeben und immer wieder weiter zu versuchen und die Chance zu nutzen. Eine dieser Chancen hier in Basel bietet das Motivationssemester von Intim. Da ich mit diesem Thema auch früher, bevor mein Regierungsamt viel unterwegs war, ich kenne selber auch viele Geschichten um mich. Und ich weiß, wenn es nicht klappt, was es bedeutet. Daher ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die in den letzten 30 Jahren diese Arbeit geleistet haben. Yeah, I need a pause. I don't think about a bitch, yeah, that's in the past. We don't think about a bitch. Wenn sich junge Menschen in Ruhe beruflich entfalten können, geht das auch aus ökonomischer Sicht auf. Denn Menschen ohne Ausbildung geraten deutlich häufiger in prekäre finanzielle Situationen. Das ist auch für uns im Kanton sehr wichtig. Wir haben im Kanton Basel-Stadt, wie in der ganzen Schweiz, das Ziel, dass 95% 25-Jährige einen Sex-2-Abschluss haben. Vielleicht einige von euch kennen, dass wir schweizweit nicht hier gut dastehen. Etwas Erfreuliches, das auch mir mehr Hoffnung gibt, leider Schweizer Durchschnitt geht immer wieder zurück. Schweizweit, wir sind bei 19,2%. Demgegenüber, Kanton Basel-Stadt hat in den letzten 2 Jahren 2,5% plus gemacht, aber wir sind mit 87,5% immer weit weg von diesem Ziel, 95%. Es gibt noch viel Arbeit vor uns, aber unser Ziel ist klar, dass möglichst jeder Jugendliche einen Abschluss hat.
Seit 30 Jahren schon leisten Peer Educatorinnen hier so wertvolle Arbeit. Und neben dieser wertvollen Arbeit, die sie hier leisten, lernen sie auch viel dazu. Sie lernen Auftrittskompetenz, Führungsverantwortung, Teamarbeit, sie lernen Gastgebende zu sein, Reflexionsfähigkeit und sie erleben viel Selbstwirksamkeit. Auch nach 8 Jahren, als ich jetzt hier im Inteam bin, berührt mich das immer noch zu sehen, wie die Lernkurve der Teilnehmenden in dieser Zeit hier mit diesen Veranstaltungen steil ansteigt. Wir feiern heute den Erfolg von Inteam und die Geschichte von Inteam und von den Teilnehmenden hier. Ich möchte den Moment aber auch nutzen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das nicht immer so im Rampenlicht steht und uns sehr wichtig ist. Es gibt immer wieder Teilnehmende hier, die enorm viel leisten und vielleicht reicht es trotzdem nicht wie bei vielen anderen für eine Lehrstelle. Oder noch nicht für eine Lehrstelle. Sie starten aber vielleicht auch nicht am gleichen Ort wie die anderen und viele tragen auch auf dem Weg einen schweren Rucksack mit Belastungen mit. Auch sie verdienen unsere grösste Anerkennung. Das ist mir sehr wichtig, das heute hier zu sagen. Und wir sind dran mit dem aktuellen Vorprojekt Resilienz Peers, die Jugendlichen, die so bei uns und mit uns unterwegs sind, zu unterstützen und zu fördern. Das Inteam bewegt sich häufig zwischen den Departementen in Basel-Stadt. Das macht es für uns nicht immer nur einfach. Wir haben Zuweisung und Leistungsvereinbarungen mit dem AWA, mehrheitlich so. Wir haben die Prävention, die teilweise über das Gesundheitsdepartement läuft und über die Leute vom Erziehungsdepartement gebucht werden. Die Besuchenden von der Präventionsarbeit, das sind alles Leute, die in der Sekundarschule sind, teils Basel-Stadt, aber auch nicht nur. Und natürlich die ganze Zusammenarbeit rund um das Thema Berufsintegration, wo über das Erziehungsdepartement läuft, dort insbesondere auch mit dem GAP und anderen Stellen. Und dann auch weitergehen natürlich in die zu den nachfolgenden Stellen in der Berufsausbildung.
Der Stefan Heiber ist im Vereinsvorstand und im Gewerbeverband Basel-Stadt in der Berufsbildung.
Es war ein mutiger Entscheid, vor 30 Jahren ein Team zu gründen. Und so aus der Aussicht vom Vorstand habe ich das Gefühl, die Mut-DNA, die ist einfach nach wie vor da. Die ist präsent. Weil das braucht, glaube ich, wirklich jeden Tag Mut, im Großen und im Kleinen alle die Schritte zu gehen. Damals war das Thema Jugendarbeitslosigkeit und AIDS-Prävention aktuell. Inteam hat sich immer den Herausforderungen der Gegenwart gestellt. Durchgehend. Auch heute. Intim bleibt am Ball bei den Themen der jungen Menschen, von dem, der jetzt gerade aktiv ist oder aktuell läuft. Und Intim schafft mit den jungen Menschen, mit dieser Peer-to-Peer-Arbeit, etwas ganz Grosses, wo man mit anderen Altersunterschied gar nicht anbekommt. Ich glaube, dort laufen ganz viele direkte Sachen, wo man wirklich auch glaubt. Das ist sehr wertvoll und ich glaube, so bleibt Intim auch sehr am Puls von der Zeit, um diesen Leuten das Wort und die Möglichkeit zu geben, die wirklich genau in dieser gleichen Schiene unterwegs sind oder vom Alter unterwegs sind. Es hat einmal die Schuldenprävention gegeben. Heute ist vor allem die Medienkompetenz sehr aktuell. Die Belastung rund um die psychische Gesundheit der jungen Menschen wird mit dem Projekt Resilienzstärkung angegangen. Und alle Beteiligten von Intim die leisten eine außerordentliche Arbeit, um jeden Tag wieder neue Hoffnung zu geben, neue Visionen zu geben, neue Wege zeigen. Eine grosse Herausforderung bleibt die Finanzierung der ganzen Präventionstätigkeit. Weitere Herausforderungen sind natürlich, wie gesagt, die psychische Belastung, die man ganz frisch anschauen muss, wie sich das in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Wahrscheinlich, ich sage jetzt auch mit der Aussicht, seit Corona hat sich das sehr verändert. Und auch hier stellt sich Intim jeden Tag, glaube ich, einfach diesen Themen. Und ich finde das super. Intim arbeitet, schafft sehr intensiv auf das Thema an. Grosse Herausforderungen geben auch immer grosse Chancen.
Hannes Bär, ich würde dich gerne fragen, was hat Intim mit Mut zu tun?
Ich glaube, also die Mut-DNA ist gelegt worden, glaube ich, wo man das AIDS Thema verbunden hat mit der Jugendarbeitslosigkeit und wie zwei gesellschaftliche Herausforderungen irgendwie wie miteinander in einen Mixer geworfen hat und gesagt hat, jetzt machen wir etwas Neues aus dem. Ich glaube, es gelingt Intim seither mutig zu bleiben, wenn es darum geht, Themen zu setzen. Das sind auch politische Aspekte, die dort reinspielen. Ich glaube, gerade Sexualität, sexuelle Gesundheit, das sind politische Themen. Also das wird kontrovers diskutiert, ja auch in der Politik. Das war sicher auch schon gewesen bei dieser AIDS-Präventionsthematik. Und ich glaube, dort ist das sehr, sehr zentral, wie sich auszurichten an den jungen Menschen, die hier kommen und sagen, mit ihnen muss das Spiel schauen, was brauchen sie, was sind Themen, die sie bewegen, und dass das einfließt hier, das, glaube ich, ist ganz zentral. Das ist es auch bei der Medienkompetenz, auch dort ist es politisch, auch dort, es gibt starke Verbindungen zu der sexuellen Gesundheit, gerade Deepfake, Sexting, Pornografie, das ist nicht einfach das eine oder das andere, das ist in beidem irgendwie drin, das geht ineinander über. Und ich glaube, wenn wir jetzt gegen Führer schauen, dann ist es so, dass uns aktuell das Thema von der psychischen Gesundheit ganz stark beschäftigt und dass wir dort, wie jetzt auch gesagt haben, wir sind jetzt lange nicht weitergekommen, weil wir sind nicht angeschlossen, zum Beispiel an einen schulpsychologischen Dienst oder so. Und wir merken auch die Krise von der Jugend, die keinen Platz findet für psychologische Begleitung oder für Abklärungen. Und wir haben immer wieder ganz viele Teilnehmende hier, die leiden in einem gewissen Sinn, die psychisch nicht gut zu Weg sind. Und dann haben wir jetzt gesagt, aber eigentlich haben wir ja die Themen hier. Wir haben Peer Education und wir haben die Teilnehmenden, wir können auch das mischen und sagen, dann machen wir halt etwas daraus, wo wir können sagen, wir leisten einen Beitrag zur Resilienzstärkung. Und das ist sogar das Zukunftsprojekt, das am Laufen ist. Das ist ein Vorprojekt, das wir gerade unterstützt werden von der Christoph-Merian-Stiftung und der Tommy-Hopf-Stiftung, wo es genau um das geht. Wie können wir die Resilienz stärken von den jungen Menschen? Einerseits von denen, die da sind, indem sie das vermitteln, lernen sie das am allermeisten so, und teilen das auch in ihrer Peergroup nicht am Arbeitsort. Und andererseits aber auch, wie können wir das bei Schulklassen und Jugendgruppen weitergeben.
Wir wollen auch jetzt gerne einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, wie wir hier im Intim mit Schulklassen zusammenarbeiten. In 5 Minuten wird im Veranstaltungsraum hinter links das Modul KI von Levin und Ömer vorgestellt. Es hat Platz für 25 Personen. Die Präsentation dauert ca. 10 Minuten und dennoch gibt es noch für einige Minuten die Möglichkeit für Fragen und Austausch mit den Peer-Educatorinnen.
Also, hallo liebe Menschen. Und jetzt machen wir mit euch das Modul KI. KI steht für künstliche Intelligenz. Genau, also fangen wir mal an.
Zuerst, ich habe eine Frage an euch. Welche Arten von KI gibt es?
ChatGPT,
Foto- und Videogenerator.
Ja, Videogenerator.
Okay. Ja, Copilot.
Okay, ja. Yeah.
Videogenerator, wie zum Beispiel CapCut. Dann ein Textgenerator, wie er sagte, ChatGPT. Dann haben wir einen Bildergenerator, wie zum Beispiel DALL-E. Dann ein Musikgenerator, wie Suna AI.
Genau. Jetzt machen wir ein kleines Spiel mit euch. Erst in den Videos erraten und lügen mir, ob es entweder KI oder echt.
Ja, KI.
Okay, welche für KI Umstrecke? Okay, etwa gleich viel. Also das Video ist tatsächlich KI.
Nein,
das
ist nicht. Darf ich etwas fragen?
Ja, ja.
Hätten wir das jetzt können sehen?
Also eben oft auf die Stimme achten. Wie der Mund sich bewegt, manchmal passt das eben gar nicht. Sonst eben auch im Hintergrund schauen, ob es jetzt unscharf ist, weil oft ist halt dann nicht so, wie soll ich sagen, ist nicht so detailliert im Hintergrund. Genau, auf so Sachen achten und dann erkennt man das eigentlich schon. Oder jetzt Stimmen, die Stimmen hört sich nicht ganz, also, die ist halt so wie Roboterstimme ein bisschen.
Ja.
Genau, und im Hintergrund eben die Menschen machen irgendetwas einfach.
Also jetzt sagen wir euch die Vor- und Nachteile von KI. Zuerst die Vorteile, es erledigt Aufgaben schnell und ist zuverlässig. Es analysiert große Datenmengen und spart euch Zeit und Kosten. Zusätzlich, es kann personalisiert die Empfehlungen geben und es unterstützt Forschung in Medizin und Technik.
Jetzt Nachteil, KI kann Jobs ersetzen. Es kann Datenschutz- und Überwachungsrisiken mit sich bringen. Dann auch Fehler durch schlechte Daten. Abhängigkeit von der Technik mit KI und Missbrauchsmöglichkeiten wie zum Beispiel Deepfakes. Genau.
Jetzt eine Alltagsbenutzung von KI, zum Beispiel Smartphones, Sprachassistenten, bessere Fotos oder automatische Übersetzungen, dann Streaming und Shopping, persönliche Empfehlungen wie zum Beispiel bei Netflix, Spotify oder Amazon, dann Navigation, Routenplanung und Stauvorhersage.
Dann Smart Home, intelligente Heizungen, Lampen und Staubsaugroboter, dann Banking, Betrugserkennung, automatische Auswertung von Ausgaben und dann noch Kommunikation, Autokorrektur, Chatbots oder automatische Zusammenfassungen.
Aber ihr solltet Dinge erst machen, wenn ihr selber euch dazu bereit fühlt und auch nicht beeinflussen wollt. Denn Beziehungen haben keinen festen Plan, es gibt auch schlechte Zeiten in Beziehungen, was auch völlig okay ist. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Schritte in einer Beziehung. Die ersten Schritte fangen wir mal so beim Kennenlernen an. Ihr unterhaltet euch, tauscht Nummern aus, schreibt miteinander, danach trefft ihr euch, geht vielleicht auf euer erstes Date zusammen. Dann kann es sein, dass ihr auch schon mal Löcher kommt, zum Beispiel Umarmung oder das erste Mal Händchen geben. Und wenn auch beide wohl und bereit dazu fühlen, kann es auch schon mal zum ersten Kuss kommen. Und sobald ihr beide nächsten Schritte beim Ego, kommt ihr auch vielleicht noch näher und werdet sogar intimer miteinander. Genau.
Denn das nächste, worüber wir reden, ist das Prinzip bereit zu sein. Für die körperliche Nähe, für den ersten Kuss oder das erste Mal. Ihr solltet euch beide sicher und wohl bei der Person fühlen. Ihr solltet euch beide, ihr solltet beide respektvoll miteinander umgehen und euch auch so behandeln. Eine toxische Beziehung könnt ihr erkennen, wenn Kontrolle, Machtmissbrauch, extreme Eifersucht, häufiger Streit, Drohung, Abwertung, Manipulation, Ignorieren, Isolation und Verbote und Einschränkungen in Beziehung hineinfließen.
Auf jeden Fall, was kann man in einer toxischen Beziehung machen? Wenn auch dir Dinge in eurer Beziehung auffallen, dann könnt ihr das als erstes mal ansprechen und mit eurem Partner darüber sprechen. Wenn euer Partner das Gespräch aber nicht so gut aufnimmt oder sich nach dem Gespräch nicht ändert, wäre es gut, wenn ihr selber ein bisschen auf Distanz geht, um euch selbst ein bisschen zu schützen. Wenn es schlimmer wird und ihr merkt, dass ihr es von alleine nicht mehr schafft, aus dieser Beziehung rauszukommen, wäre es ganz wichtig, wenn ihr unbedingt Hilfe holt. Also zum Beispiel bei Freunden, Familie, Oder wenn es zu extrem wird, können Sie auch professionelle Hilfe holen, wie Therapeuten, Therapeutin. Oder im wirklich allerschlimmsten Fall, wenn es nicht mehr geht, rufen bitte bei der Polizei an.
Seiran Dilekci.
Da steht Mitarbeiterin Präventionsbereich, sexuelle Gesundheit und Laufbahnplanung. Ich habe vorhin eine wunderbare Präsentation von zwei jungen Frauen gehört, die über sexuelle Gesundheit einen Vortrag gehalten haben. Vor allem über toxische Beziehungen, auf was man achten muss, was ist überhaupt positiv, was ist negativ in einer Beziehung. Es hat mich beeindruckt, sie sind 16 und 17 und haben extrem gut präsentiert. Wie hast du sie in den Workshops dazu gebracht, über die Themen zuerst mal zu recherchieren und das zu erarbeiten?
Es ist ja so, wenn die Jugendlichen bei uns anfangen, gibt es ein Kennenlerngespräch. Und dort wird auch schon mal herausgefunden, ist die Bereitschaft da für das Thema, ist das Interesse da und möchte die jugendliche Person auch etwas darüber lernen. Und wenn das der Fall ist, dann fangen sie bei uns an. Und wir haben den Unterricht zu verschiedenen Themen, die mit sexueller Gesundheit zusammenhängen. Und dort erlernen sie das Wissen, wo sie dann den Klassen beibringen. Und natürlich können sie selber auch entscheiden, was interessiert mich, auf welchen Bereich möchte ich mich fokussieren. Und für diesen Bereich arbeiten sie dann Module, arbeiten, wo sie dann präsentieren, genau.
Und du hast sie angeleitet, hat es für dich erstmal so wie ein bisschen Anschubsen gebraucht, also so, vielleicht sogar ein Tabubruch überhaupt über Beziehungen reden, über Sexualität, über, ja, vielleicht Themen, die als erstes ein bisschen unangenehm sind?
Es ist erstaunlicherweise nicht der Fall gewesen. Ich habe am Anfang, als ich da angefangen habe, vor einem Jahr, noch das Gefühl gehabt, oh, vielleicht könnte es unangenehme Situationen geben. Aber es ist nie dazu gekommen. Und ich nehme an, das ist auch wirklich, das macht viel aus, weil durch dass es neutral angeschaut wird, verschiedene Themen und nichts Persönliches reingebracht wird, bleibt es auch professionell und durch das wird es auch nicht unangenehm. Genau. Und es braucht natürlich auch ewig darüber zu reden. Man muss schon auch eine Grundoffenheit mit sich bringen. Ist zum Glück bei mir vorhanden gewesen. Genau. Sehr
gut. Haben die gewisse Momente auch überrascht oder eine Frage hätte unerwartet gepackt? Oder ist mal etwas für dich jetzt so hängen geblieben, wo du gesagt hast, wow, da habe ich extrem viel gelernt oder da bin ich überfordert gewesen oder da bin ich herausgefordert gewesen?
Ich finde es sehr beeindruckend, wie offen die Jugendlichen über die Themen reden, über sexuelle Gesundheit und schon von Anfang an ein Grundinteresse mitbringen, aber auch eine Grundoffenheit. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt oder gedacht gehabt, es könnte sein, dass doch noch eine gewisse Scheu da ist zu diesem Thema, was dann aber gar nicht der Fall ist. Wirklich von Anfang an sind sie offen darauf zugegangen und haben auch Fragen gestellt, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, das Interesse ist da und sie nehmen die Themen auch ernst und das ist wirklich super.
Remo Schraner, du bist doch nicht nur ein Besucher vom 30-jährigen Jubiläum, sondern du hast Intim mal anders kennengelernt.
Genau, ich habe etwa im 2010, meinte ich, bin ich da selber gewesen, wo ich eine Lehrstelle gesucht habe. Und damals haben wir noch Prävention zu Schulden, also Schuldenberatungsprävention gemacht gehabt. Und so HIV-Prävention.
Wie hast du die Zeit bei Intim in Erinnerung? Was ist da so geblieben? Was hat er genützt?
Ich habe es unglaublich spannend gefunden, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, erst einmal. Und zum anderen habe ich da Leute und Freunde auch kennengelernt, die ich sonst in meinem, sagen wir mal, im normalen Leben wahrscheinlich nicht begegnet wäre.
Und die Themen HIV, AIDS und Schulden, hast du schon vorher irgendwie dich damit auseinandergesetzt oder ist die erste Konfrontation da bei Intim gewesen mit diesen Themen?
Es ist nicht die erste Konfrontation gewesen. Meine Mami hat damals schon bei der AIDS-Hilfe gearbeitet. Das heisst, ich hatte das Thema schon ein bisschen gekannt. Aber das Intim hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich in gewisse Bereiche mehr reinzulesen oder auch gewisse Module neu zu machen oder umzugestalten. Also die Freiheiten überzukommen, das Vertrauen auch zu haben von den Intimleitenden, das hat mir sehr gut getan.
Und dann hast du Themen zum Beispiel zu HIV und AIDS bearbeitet, hast recherchiert, hast einen Vortrag ausgearbeitet und dann das Präsentieren gelernt. Verstand ich es richtig?
Genau, das ist meistens eigentlich, haben wir es nicht allein gemacht, sondern vielleicht das zweite oder das dritte mit anderen Peers und hätten diskutiert, was wir zeigen, was nicht. Und mit der Zeit haben wir ein bisschen Erfahrungen gekauft von den Schülerinnen und Schülern, die da gekommen sind, was sie so interessiert überhaupt. Und so hat man wie können immer wieder ein bisschen agil darauf reagieren. Und es war immer sehr spannend, weil wir immer einen Konsens hat müssen finden auch.
Was ist das so im Kontakt mit den SchülerInnen so in Erinnerung geblieben? Was hast du daraus herausgenommen, aus diesen vielen Präsentationen und Gesprächen und Begegnungen?
Es war sehr ein spannender Kontakt gewesen und am Anfang auch sehr ungewohnt, weil man ja eigentlich so fast gleich alt ist, aber man hat gleich so eine professionelle oder Fachrolle dann eingenommen gehabt. Das war am Anfang ein bisschen unangenehm gewesen, aber mit der Zeit hat man es einfach auch genossen gehabt und dann hat man dann ein bisschen spielen so und wissen, hey, ja, wir sind so wie aus dem die gleiche Generation, aber wir sind jetzt hier in einem professionellen Setting, also man hat so eine professionelle Identität können aufbauen.
Und du hast dich in deiner Rolle dort auch wohlgefühlt als eben irgendwie ein 20-Jähriger?
Ich glaube, das müsste anfangs 19 gewesen sein. Ich habe dort das Gymnasium abgebrochen gehabt. Das ist jetzt schon länger her und dann bin ich irgendwie durchs RAF dann zum Intim gekommen. Ich habe nicht gewusst, was das ist und bin sehr erstaunt, was mich da erwartet hat, positiv.
Mit 19, 20, du bist schon volljährig gewesen und du hast dann eben in diesem Modul Präsentationen gemacht für ja, doch eher Mädchen und Buben, die einiges jünger sind, zwischen 13 und 16.
Mhm. Also damals in meiner Kohorte und meinen Peers waren wir eher älter gewesen, damals noch. Und gerade wenn es um HIV oder sexuelle Gesundheit gegangen ist, haben wir auch Buben und Mädchen getrennt gehabt. Das war der Grund, weil Buben wie Mädchen sehr viel offener geschwätzt haben, sehr viel direkter auch gefragt haben. Und vor allem damals zumindest haben Buben erst dann Fragen gestellt, wo die Mädchen weg waren. Und vorher haben sie eher auf cool getan.
Und du als junger Mann hast nur bei Buben präsentieren dürfen?
Also wir haben am Anfang immer die ganze Klasse als solches haben wir Themen aufgegriffen gehabt. Und dort, wo es ein intimer gegangen ist, also intim, also wo es einfach ein um persönlichere Sachen gegangen ist, so muss ich sagen, das, wo sie einfach aus eigenen manchmal Fragen haben, also ich weiss noch, eine Frage war, ist es normal, dass ich mit 14 noch keinen Sex hatte? Das war zum Beispiel auch eine Frage gewesen.
Was haben dir die Themen für später genutzt? Also hast du dann später, irgendwie 5 Jahre später, nochmal können zurückdenken, was ist da genau mit Verschuldung? Oder so? Oder was sind die Fallen, dass ich nicht in Schulden abrutsche?
Also gerade das Thema Schulden, das hat mich eigentlich immer begleitet, also bis heute. Also ich habe immer dann sehr gut geschaut auf mein Budget. Ich mache heute noch für mich ein Budget. Es gibt mir auch Sicherheit, auch Planungssicherheit. HIV und AIDS-Prävention habe ich noch auch in meinem Nebenjob bei der AIDS-Hilfe weitergeführt. Und dann hatte ich lange Zeit nicht mehr so eine Relevanz, so die Themen. Und jetzt seit einiger Zeit bin ich wieder selber in der Prävention tätig, zur psychischen Gesundheit.
Ja, was machst du heute?
Heute arbeite ich unter anderem beim Kanton Basel-Stadt und bin dort Projektleiter für psychische Gesundheit und an der Universität Basel forsche ich zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Was war der Remo Schraner ohne Intim? Wie wärst du quasi rausgekommen, wenn du da nicht den Zwischenhalt bei Intim gemacht hättest in deinem Leben?
Schwierig zu sagen, aber wenn ich mich mal wog an eine Antwort, ich glaube, das hat mir meinen Horizont sehr breit gemacht, sehr offen gemacht. Ich bin immer neugierig gewesen, aber ich bin, glaube ich, noch neugieriger geworden. Also ich persönlich finde einfach, dass ich hoffe, dass Intim weiter besteht, sich weiterentwickeln kann und dass auch andere Jugendliche die Erfahrungen dafür machen, die ich dafür mache, dank Intim.
Wir sind schon etwa in der Hälfte von unserer X-Plus-Sendung hier auf Radio X. Es geht um Intim. Das ist ein Verein im Gundeli, der Brückenangebote für Jugendliche anbietet. Intim ist schon 30 Jahre alt geworden. Und jetzt hören wir noch ein ausführlicheres Gespräch mit Hannes Bär, der Geschäftsführer von Intim ist. Was sind momentan, 2026, so die grössten Herausforderungen, die die Teilnehmenden in Intim leisten?
Ich glaube, das eine ist, dass sie viele Veranstaltungen haben dieses Jahr. Also wir haben über 60 Veranstaltungen in dieser Zeit zwischen Januar und Juni. ich habe selber als Sozialarbeitender mal in der Prävention geschafft und eigentlich alle, die ich dort getroffen habe, auch ich selber, ich habe nicht so viele Veranstaltungen gemacht in so kurzer Zeit. Und das ist eine hohe Intensität und ich glaube, das ist ein Aspekt, wo man Rechnung tragen muss. Es ist nicht körperlich streng, was sie machen, aber es kommen Schulklassen dahin, die haben gewisse Nervöse, gewisse sind so ein bisschen zurückhaltend. Und die Teilnehmer bei uns stehen vor die Schulklasse an und geben so ihre Energie dort mit rein, geben ihr Know-how rein und ihre vielleicht auch ihre Begeisterung für das Thema. Und das braucht Energie. So, und die wird nicht immer gleich erwidert. Und das macht es, glaube ich, wirklich streng.
Ja. Es gibt aktuell zwei Themenschwerpunkte. Einerseits Medienkompetenz, das ist beim Jubiläum KI gewesen, Umgang mit KI, wie erkennt man Fakes und was ist echt. Und andererseits sexuelle Gesundheit. Dort ist es im Jubiläum gegangen um toxische Partnerschaften. Worum gibt es diese zwei Themenschwerpunkte momentan?
Also das eine hat sicher mit der Geschichte von Intim zu tun. Also Intim ist im 96 gegründet worden und dort ist so, die AIDS-Ansteckungen sind mega hoch gewesen. Und dann ist das wie so, finde ich, eine mutige Idee gewesen, zu sagen, okay, man hat so hohe Jugendarbeitslosigkeit und das AIDS-Thema, das auch so tabuisiert ist. Und man könnte das irgendwie verbinden. Und das ist wie geblieben im Intim. Es hat sich verändert. Es ist jetzt nicht mehr einfach AIDS-Prävention. Das HIV-Thematik ist ein Teil im Bereich sexuelle Gesundheit. Aber es ist wie gemerkt worden im Verlauf der Zeit, da gehört ja noch viel mehr dazu. Das ist vielleicht auch so gesellschaftlich, hat sich das verändert. Also ich würde sagen, ein Vorteil von Intim ist, wir sind mega nah an den jugendlichen, jungen Menschen dran. Also wir merken, wo sich gesellschaftlich etwas verändert, wenn wir zuhören und mit ihnen im Austausch sind. Und so ist das auch schon immer gesehen. Also sie werden ja vom Team von uns ausgebildet, zusammen mit externen Fachpersonen. Und welche Themen, dass sie nachher als relevant erachten für Gleichaltrige, das wählen sie selber. Natürlich ist das kuratiert durch uns in dieser Ausbildung und wir gehen dort Wert rein und haben ich würde jetzt nicht sagen gerade Erwartungen, aber schon sagen so, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel Kondom kein Thema wäre, das wäre komisch, weil das findet in der ganzen Ausbildung immer wieder statt, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber trotzdem ist es so, dass die Teilnehmenden bei uns dann die Module selber wählen. Und ich glaube, das hilft auch zu merken, mit was beschäftigen sich die jungen Menschen. Und die Peer-Education-Methode, glaube ich, funktioniert dort, wo die jungen Menschen selber das Feuer haben und sowieso im Austausch sind mit Gleichaltrigen. Und das ist sowohl bei Medienkompetenz als auch bei sexueller Gesundheit einfach ganz fest der Fall.
Und darum hat es auch die Themenverschiebung gegeben, dass Jugendarbeitslosigkeit sowie jetzt nicht mehr auf der Agenda steht.
Doch, die ist immer noch. Die Jugendarbeitslosigkeit, wie soll ich sagen, das ist wie ein Teil vom Fundament. Nämlich alle Teilnehmenden, die bei uns sind, sind bei uns, weil sie aktuell arbeitssuchend sind oder auf Lehrstellensuche sind. Und die Zuweisungen zu uns, die erfolgen über das RAF. Und das heisst, das ist immer noch das Thema. Die Zahlen, die absoluten Zahlen in der Bevölkerung sind nicht gleich hoch wie im 96. Aber immer noch gibt es junge Menschen in einem Übergangssystem, die angewiesen sind auf Unterstützung. Wenn man so im August, September, wenn die meisten anfangen, bei uns vorbeikommt und die jungen Leute fragt, wieso sind ihr da, dann sagen sie nicht, sie sind da wegen sexueller Gesundheit oder wegen Medienkompetenz, sondern sie sagen da, ich will eine Lehrstelle suchen.
Hast du in deinen 8 Jahren, wo du schon bei Intim arbeitest, so eine Themenverschiebung festgestellt, dass gewisse Themen immer wieder aufkommen und andere sind so wie auch mal nicht mehr aktuell?
Ja, yeah, also ich glaube, das eine ist Medienkompetenz, das ist so dynamisch, was dort abgeht, so. Also ich glaube, das sieht man gesamtgesellschaftlich und das bewegt ja auch die jungen Leute. Und dort merkt man, wie gewisse Sachen, ja, Facebook ist kein Thema mehr. So. Und die Social-Media-Plattformen haben sich ganz verändert und KI war vor 3 Jahren überhaupt kein Thema gewesen. Wenn wir das heute nicht behandeln würden, dann wären wir von gestern. So, und ich glaube, dort merken wir auch fest im Austausch mit Ihnen, aber es ist sicher auch eine Anforderung an uns Fachleute, dass wir dort am Ball bleiben, bildet bleiben. Bei Medienkompetenz muss man sich immer auch wieder abgrenzen, weil man könnte jedes Jahr 20 neue Themen irgendwie aufgreifen. Und wir versuchen aber schon, so die grossen, relevanten Entwicklungen zu sehen. Und ein schönes Beispiel, wie ich finde, ist basiert bei sexueller Gesundheit. Dort ist, du hast vorher angesprochen, das Thema Beziehungen. Und wir haben das vor 2 Jahren, ist das, glaube ich, Thema gewesen, wo so die Beziehungen auch immer wieder so zum Thema gemacht worden sind. Und dann haben die Teilnehmenden von damals gesagt, aus unserer Sicht bräuchte es ein Modul zum Thema Consent. So, und wir haben das nicht so angesprochen, aber sie haben mir gesagt, es ist doch eigentlich mega wichtig, dass man junge Menschen erklärt, wie schafft man das, dass man vom Gegenüber oder miteinander herausfindet, wer will was, wo sind die Grenzen von den anderen.
Wie kommuniziert man
es? Ja, genau. Ganz zentraler Punkt. Und dann haben sie entschieden, sie wollen ein Modul machen zu dem, sie wollen das vermitteln an Gleichaltrige. Und ich habe das sehr schönes Beispiel gefunden, weil wir die Themensetzung eben so nicht genau so gesetzt haben. Genau.
Kritikerinnen könnten vielleicht auch sagen, dass ein enormer Druck aufgebaut wird auf die sexuelle Entwicklung für Jugendliche, die mit 16 noch nicht gerade an Sex denken oder mit 14 noch nicht an eine Partnerschaft möchten denken. Provokativ gefragt, werden Jugendliche nicht auf etwas aufgelüpft, was für sie womöglich noch gar nicht aktuell ist?
Ja, und also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dem Rechnung tragen, dass wir die Art und Weise, wie wir die Arbeit machen, oder wie wir die Teilnehmer von uns schulen und begleiten und wie sie denn das an Gleichaltrige weitergeben. Dort ist das sehr zentral, dass sie Rücksicht nehmen auf das, dass nicht alle am gleichen Punkt stehen. Gleichzeitig ist so, gerade jetzt auch bei den sozialen Medien zum Beispiel, weiss man, alle werden in ihrer Jugendzeit und in den allermeisten Fällen viel früher, als ihnen das Recht ist, zum Beispiel konfrontiert werden mit pornografischem Bild oder Videomaterial. Und aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass dort auch das Thema wie vorher oder während oder nachher, das können wir aber nicht beeinflussen, schon, dass es Wörter gibt für das, dass man kann über das schwätzen, dass man über die Gefühle, die das auslöst, im Austausch ist. Und ich glaube, dort kann man fest auch davon ausgehen, dass für die, wo das nicht relevant ist im Moment, für die ist das etwas, was sie hören und dann gerottet das vielleicht auch wieder in den Hintergrund. Und wir machen aber schon die Erfahrung, dass also von den Rückmeldungen bei den Veranstaltungen, dass es für einen sehr grossen Teil der Teilnehmenden von diesen Präventionsveranstaltungen, also von diesen Schülerinnen und Schülern, eine hohe Relevanz hat, was hier besprochen wird. Nicht alle Themen gleich, aber die Breite, die wir anbieten in diesen Themen, dort werden sicher sehr viel abgeholt an sehr vielen verschiedenen Punkten. Und ich glaube, da muss man auch sehen, wir sind ein Angebot von vielen. Wir machen das punktuell. Es hat eine Wirkung, das wissen wir, wenn die Peer Education. Es hat eine wertvolle Wirkung. Aber man muss auch sehen, die Schülerinnen und Schüler, die das ja meistens sind, die hier kommen, die sind eingebettet in ein Schulsystem, in ein Elternhaus. Wir können das nicht auffangen oder stattdessen, sondern wir sind dort ergänzend, funktionieren wir. Und können dort, glaube ich, über eine breite Themenpalette Denkanstöße geben oder vielleicht auch einen Anstoß geben, um darüber zu reflektieren, um in Austausch zu treten. Und das wird schon immer wieder genutzt. Es gibt es auch immer wieder, dass nach einer Veranstaltung Teilnehmende von uns, von diesen Schülerinnen und Schülern, gefragt werden. Darf ich mal fragen, wie ist das bei mir, sieht das so und so aus oder so? Und ich glaube, das ist etwas unbezahlbar, die Möglichkeit, die hier geboten wird für den Austausch. Ja.
Wie könnt ihr denn den Standard festlegen, gerade in einer Gruppe, was sehr stark auseinandergeht von der sexuellen Entwicklung?
Was wir können machen, ist, wir können, oder die Teilnehmenden von uns können Module erstellen, wo die wichtigsten Informationen zu diesem Thema abdecken. Und dann gibt es immer bei allen Modulen, die sie gestalten, gibt es von der Methodik her interaktive Anteile. Und bei diesen interaktiven Anteilen, dort trennt sich dann das. Dann gibt es die, die sehr aktiv mitarbeiten, wo dann auch die Peer Educatorinnen so sagen, wow, heute die Klasse, die sind voll dabei gewesen und die haben mega Fragen gestellt und so. Und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo sie vielleicht nicht auf so eine Resonanz stoßen bei einem Thema oder bei einem anderen Thema auf viel Resonanz stoßen und dann sagen, ja, es ist heute nicht gelaufen, es ist heute nicht viel gekommen zu diesem Thema. Und ich glaube, dort treibt man diesen Punkt Rechnung.
Hast du in deiner Geschichte, in deiner Laufbahn, in diesen 8 Jahren intim eindrückliche Erlebnisse gehabt? Oder in Gesprächen, in Begegnungen, irgendwie etwas, wo du unbedingt in Erinnerung behalten
möchtest? Ja, also viele Sachen. Und ich glaube, am meisten beeindruckend tut mich wirklich immer noch so zu sehen, wie die Entwicklung der Teilnehmenden von uns über die Zeit stattfindet. Dort ist so, da gibt es immer wieder so Geschichten, die ich total berührend finde, weil ich einfach so, was wir diesen jungen Menschen geben, die hierher kommen, ist ihr mir Vertrauen. Wir geben ihnen wirklich viel Vertrauen. Das ist auch anstrengend. Heute so aus Leitungsposition finde ich das manchmal auch herausfordernd. Sagen, okay, ihr habt jetzt das ganze Vertrauen, es kommt eine Schulklasse, es sind dann fast 1000 Leute, die jedes Jahr hier reinkommen, und ich sehe die alle nicht. So, ihr seht die.
Und die Türen werden zugemacht, es findet ein Workshop statt, ohne Erwachsenenbegleitung.
Genau. Und wir sind da draussen und wir evaluieren nachher, wir tun das mit den Teilnehmenden von uns nachher anschauen, wie sind die Evaluationen gewesen, was ist gut gelaufen, was nicht. Wir haben sicher wissen, was inhaltlich passiert oder was wir inhaltlich vorbereitet haben, und der Rest basiert auf Vertrauen, und das machen sie. Und zu sehen, mitzubekommen, wie sie mit diesem Vertrauen umgehen, das beeindruckt mich mega. Und dort hat es 2-3 Situationen, die ich finde, sind so schöne Anekdoten. Das eine ist eine Jugendliche, die hat, glaube ich, in dieser Zeit etwa 75 Bewerbungen geschrieben bei uns und Absage um Absage bekommen. Sie hat sich auch beworben in einem Feld, wo wir gedacht haben, das ist wahrscheinlich aufgrund von ihren Vornoten schwierig, aber sie hat das unbedingt probieren, sie wollte wissen, geht das oder nicht.
Was denn? Du willst jetzt konkretisieren?
Ja, also sie wollte Zeichnerin werden, und sie hat aber ihre Mathe-Vornoten sind nicht genug gut gewesen für diesen Beruf. Das ist auch immer wieder zurückgemeldet worden. Und dann sind aber irgendwie, ich weiß nicht, am Schluss sind noch 15 so Stelle übrig für die Zeichnerin. Sie hat ihr das Dossier parat gehabt, und dann haben wir einfach abgemacht, okay, sie kann pro Morgen noch 2 so Bewerbungen abschicken, aber wir müssen wie auf die Suche auch nach Alternativen. Und sie hat nachher, schlussendlich hat sie eine Lehrstelle gefunden als Floristin. Und wie ich vernommen habe, ist sie mittlerweile selber Berufsbildnerin. Sie hat in der Zeit, wo sie da war, ist eine Lehrperson gekommen. Und irgendwie sind die mit der Klasse hier hingefahren, mit den Velos, und es sind irgendwie 3 Schüler, die sind nicht hier angekommen. Und es war ein Lehrer, der Lehrer ist die Stege auf und ab, und ich sagte, oh nein, und ich weiss nicht, und was machen wir jetzt, und so. Und wir vom Team, bevor die Veranstaltung startet, ist immer so im Gang, so die Übergangssituation, wir behalten quasi die Lehrpersonen zurück, die Peer Educatorin übernehmen die Schulklasse, so, gehen dann mit ihnen in den Veranstaltungsraum. Wir sind dort ausgestanden mit der Lehrperson dort, und dann ist die Jugendliche rausgekommen und hat gesagt, was ist das Thema? Und nachher hat er gesagt, ja, die sind noch nicht da und ich weiß nicht, was machen. Und ich habe gesagt, kein Problem, schauen Sie. Wir gehen jetzt hier rein, ich mache die Türen zu, wir fangen an, machen Sie sich keinen Kopf. Wenn die kommen, kommen Sie einfach rauf, bringen Sie sie dazu, das macht uns gar nichts. Und wenn das nicht geht, dann schauen Sie mit Ihnen, wie das geht. Und die hat in dieser Situation so aufgeheizt, so eine Ruhe reingebracht. Und ich habe das so schön gefunden, weil sie ja in anderen Bereichen gerade so eine schwierige Phase gemacht hat und zu sehen, wie sie dort so wirksam ist in dieser Situation und wie sie das hat können, so eine anspruchsvolle Situation zu handeln. Das habe ich mega toll gefunden.
Also sie ist so aus sich rausgewachsen. Sie hat ganz viel Anspruch an sich selber gehabt, hat 75 Bewerbungsablehnungen bekommen und ist trotzdem so gross geworden.
Ja, Ja, genau. Und ich glaube, das ist das, was da immer... Also, eben alle, die hierher kommen, haben ja irgendwie die Ablehnung ein Stück weit erfahren, wenn man so will. Es hat irgendwie nicht geklappt, auf dem Weg den Schritt von der Schule in Richtung Berufsleben zu machen. Und da haben sie die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, was sie können beitragen, gesellschaftlich beitragen, was sie in der Lage sind zu schaffen, was sie selber können erschaffen, weil es ja eben nicht so ist, dass irgendwelche Erwachsene das von sie dann übernehmen, sondern wenn etwas nicht funktioniert, dann stehen sie dort vorne und müssen das ausbaden. Wenn jemand zu spät kommt, dann stehen sie allein da und die Schulklasse ist vorne dran. Und ich glaube, dort wie zu merken, und ich kann das, ich kann dann wachsen, das ist etwas mega Schönes.
Verantwortung übernehmen.
Ja, die Verantwortung, also ich glaube, ja, das ist vielleicht so das Gegenstück vom Vertrauen. Also, dass wir geben ihnen das Vertrauen und sie übernehmen die Verantwortung. Und das zu sehen, wenn das funktioniert, das ist unglaublich schön.
Ja. Das ist jetzt das Beispiel von der heutigen Floristin gewesen, und jetzt hast du ein anderes Beispiel vor Augen.
Genau, das ist ein junger Mann gewesen, der hier war, und der hat eine Lehre gemacht als Moler. Und wir sind nachher, das Jahr darauf, wo er nicht mehr hier war, sind wir an der Berufsmesse. Und dann war er am Stand von den Molerinnen und hat den Beruf dort präsentiert. Und das war so schön gewesen, zu merken, wie er so dort steht und so kann präsentieren, so die Branche irgendwie vertreten. So. Und dann hat es eine Situation gegeben, dass so, dann sind viele Schulklassen dort in dieser Berufsmesse und wir sind da gestanden und haben geschwätzt. Und nachher kommen so eine Gruppe von so 5 Jungs und so: wir kennen sie von Intim. Und ich habe also gedacht, ich weiß nicht, mir kommen die nicht bekannt vor, von wo sie mich kennen. Und dann habe ich gedacht, nein, sie meinen ihn. Sie haben ihn kennen, weil sie in einer Veranstaltung waren. Und das ist ihnen so geblieben, wenn er ihnen die Sachen vermittelt hat. Und sie haben sich mega gefreut, ihn zu sehen. Und zu sehen, wie ihn das freut und wie die das freut, das war mega schön gewesen.
Dass du für einmal nicht das Gesicht von Intim warst, sondern ein Teilnehmender, der offenbar so stark in Erinnerung geblieben ist.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist die Realität ja auch da. Eben, es sind der Großteil der Leute, der hier rein und raus geht, die sehen nicht uns vom Team, die sehen die Teilnehmenden hier und sie repräsentieren im Team in dem Sinn. Und das finde ich ist mega schön.
Deine Arbeit bei Intim, du bist oft vor dem Computer, du hast Besprechungen, aber du bist nicht an vorderster Front mit der Schulklasse. Wie finanziert sich Intim?
Ein Großteil und seit 30 Jahren am Tun ist, dass wir eine Leistungsvereinbarung haben mit dem AWA. Dort, wo das RAV angeschlossen ist, wir haben das mit dem LAM, Logistik, Arbeitsmarktliche Massnahmen. Die tun wie bei uns so Plätze einkaufen, wenn man will. Für ein Jahr sagen sie, wir brauchen bei euch, aktuell sind das 14 Plätze für junge Erwachsene auf Lehrstellensuche. Und das wird der grösste Teil von unserer Finanzierung läuft dort drüber.
Das ist kantonales Geld.
Genau, vom Kanton Basel-Stadt. Darum haben wir auch Teilnehmende primär aus Basel-Stadt. Wir sind dort auch offen für Sozialhilfe oder andere zuweisende Stellen, ein IV oder so, dort sind wir gerade im Austausch auch, dass auch die könnten zu uns kommen. Aber der Hauptteil, der grosse Teil seit 30 Jahren auch eine mega wichtige Zusammenarbeit ist mit dem AWA Basel-Stadt.
AWA ist?
Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Ja.
Genau. Ja. Und dann ist es aber so wie sich die Welt entwickelt hat, würde ich sagen, kommen wir mit dem Geld eigentlich nicht weiter. Und wir haben wie das Produkt Präventionsveranstaltungen, wo ganz schwierig ist zum Verkaufen. Es ist total gesucht. Wir könnten noch deutlich mehr Präventionsveranstaltungen anbieten, als wir tun. Aber wenn es darum geht, dass wir sagen, ja, das kostet. Wir sind ein hoch ausgebildetes Team, wo zwei Personen müssen die Teilnehmende bei uns coachen, wir müssen schauen, dass es mit diesen Schulklassen funktioniert, die nicht in der Veranstaltung sind, begleiten und intensive, wirklich ausgeklügelte Schulung machen. Und das kostet Geld. Und das Geld reinzukriegen, das ist unglaublich anspruchsvoll. Und da sind wir einerseits immer wieder im Austausch mit kantonalen Stellen. Das ist ein wichtiger Teil. Da sind wir aber so das ED, das Erziehungsdepartement, jetzt, wo das quasi die Schulklassen kommen vom Erziehungsdepartement ja zu uns. Dann ist aber das Gesundheitsdepartement, wo Prävention grundsätzlich zahlt. Und wir sind aber auf der gleichen Seite vom Amt für Wirtschaft und Arbeit. Da sind wir zwischen diesen Departementen drin. Und dazu auch noch hier in der Region Nordwestschweiz, wo wir wie so Kanton Basel-Stadt, Kanton Basel-Land, Solothurn und Aargau, zeitweilig sogar aus dem süddeutschen Raum noch Klassen hatten, Jugendgruppen, die gekommen sind. Und da ist das wie mega schwierig, dass wir das machen können, dass wir das finanzieren können. Und dann gehen wir auch immer wieder auf Stiftungen zu. Aktuell sind wir auch auf das Bundesamt für Sozialversicherung zu, um dort Unterstützung zu bekommen.
In deinen 8 Jahren hast du Intim geleitet. Du bist der Chef von Intim. Was ist passiert in diesen 30 Jahren, was Intim schon gibt? Was sind die grössten Meilensteine, die dich jetzt einfach aufgrund der Geschichte am meisten beeindruckt haben?
Was mich immer beeindruckt hat, schon bevor ich Intim kennt habe, ist einfach so, überhaupt, dass wir die Methodik anwenden mit dem Peer Education. Ich finde das immer noch genial, dass man auf die Idee gekommen ist und dass man so dran geblieben ist an dem. Und dann ist so, ich glaube, wir haben im Vergleich zu anderen Institutionen, die Peer Education machen, haben wir einen grossen Vorteil. Das hat aber, also ist auch ein bisschen ein Spannungsfeld, wo wir auch drin sind. Die Jugendlichen sind nicht ganz freiwillig da. Ich glaube, das ist etwas, wo man muss, also die Teilnehmenden, das muss man wie... Wir müssen uns das immer wieder aus einer fachlichen Perspektive bewusst sein. Wenn sie nicht kommen, dann verlieren sie Unterstützung vom RAF. Und das macht es für sie und für uns manchmal auch ein bisschen anspruchsvoll. Und bei dieser Peer-Education-Methode ist eigentlich Freiwilligkeit ein mega wichtiger Aspekt. Und wir stehen in einem Spannungsfeld.
Das widerspricht sich so wie ein bisschen.
Ja, ich glaube, also unser Glück ist, dass es mehrere Motivationssemester gibt oder mehrere so Angebote in Basel-Stadt, die das haben. Und das heisst, eine gewisse Wahlfreiheit ist da. Das hilft uns, dass auch die Teilnehmer können sagen, ich habe mich für das entschieden. Aber das Verpflichtende, das ist schon, das macht es auch anspruchsvoll manchmal. Eben, sie sind nicht ganz freiwillig da. Und was aber ich finde, ist die grosse Chance bei dem, also das wäre so der Fachdiskurs dazu, sage ich jetzt mal so, und was ich aber finde in unserem Alltag, ist die grosse Chance dazu, es ist unglaublich verbindlich und ich glaube, die Verbindlichkeit ist wahnsinnig wertvoll, auch für sie. So, sie kommen hier, es ist abgemacht, sie nehmen hier teil und wir können, also Schulklassen können bei uns buchen im Herbst eine Veranstaltung, die vor der Sommerferien stattfindet. Und wir wissen, wir können die durchführen. Jetzt ist die Phase gerade. Wir merken auch, es ist streng, es ist für die Jugendlichen mega streng, aber wir bleiben verbindlich. Und ich glaube, die Verbindlichkeit ist für die Teilnehmenden bei uns von grosser Wichtigkeit. Und das ist etwas, was mich beeindruckt an Intim, dass die Verbindlichkeit so geblieben ist. Ganz viele Peer-Education-Projekte scheitern daran, dass die Verbindlichkeit nicht da ist. Und bei uns ist die da und ich glaube, das macht es auch, dass wir haben können den 30. Geburtstag feiern. So. Und das, ich glaube, das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass man es immer wieder geschafft hat, aktuelle Themen aufzugreifen und das Angebot so zu entwickeln, dass das geht. Ich glaube, das ist etwas, was ganz zentral ist. Und dort, also Medienkompetenz ist dort sicherlich ganz ein wichtiger Aspekt gewesen, der dazugekommen ist, wo ich auch finde, dass passt mega gut. So. Und dann ist ein anderer Aspekt sicherlich auch Krise überstanden haben. Das gehört ja auch zu einer Geschichte von einer Organisation. Und dort hat es immer mal wieder Phasen gegeben, wo die Zuweisungszahlen vom RAF tief gewesen sind, was ja gesamtgesellschaftlich erfreulich ist, wenn es nicht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt. Für Institutionen wie uns ist das aber immer auch dann verbunden mit Herausforderungen. Weil wenn wir keine Teilnehmende haben, dann können wir keine Veranstaltungen machen. Und dann kommen wir in so eine Rechtfertigungssituation. Und das ist aber immer wieder gelungen, dort im Austausch zu bleiben mit den Fachstellen, also die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Fachstellen, die sehr gut funktioniert, schon also auch weit zurück gut funktioniert hat und mit den jungen Menschen im Austausch bleiben, so noch dran sein, um auch dort ihre Themen wirklich zu erkennen.
Vielen lieben Dank, Hannes Bär. Das war es. Die X-Plus-Sendung über Intim. Intim ist 30 Jahre alt geworden. Für Radio X, Janina Lapard.
X-Plus. Geschichten mit Tiefgang.